Ich würde sagen, rechtsextreme Parteien, nein, die machen keine falschen Versprechen. In aller Regel sind die sehr offen. Sie versprechen Idylle und Hass. Und das ist auch das, was sie politisch umsetzen wollen. Man wird nicht irgendwie eingefangen davon oder so. Es ist schon eine aktive Entscheidung, aber freilich keine bewusste oder gar mündige, weil diese Hinwendung ja gerade darauf beruht, die eigene Motivation nicht wissen zu wollen.
Ihr hört 50 Minuten, den psychoanalytischen Podcast der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin. Für die Länge einer Psychotherapiestunde bringen wir eine psychoanalytische Perspektive in Podcastform.
Sind alle Menschen rechtsextrem, die die AfD wählen? Oder zumindest alle, die Mitglied sind? Rechtsextremismus ist ein absolutes Dauerbrennerthema in den Medien. Zum Beispiel als Rechtsruck, also als Verschiebung dessen, was öffentlich sagbar ist. Oder als Warnung vor der Gefahr des Wiederaufkommens faschistischer Tendenzen. Der Begriff ist natürlich stark wertend. Man könnte sagen, er ist das Ende eines Spektrums. Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert Rechtsextremismus als Einstellungen und Handlungen, die sich gegen die Gleichheit bzw. Gleichwertigkeit aller Menschen richtet. Und sei deswegen per se verfassungsfeindlich. Rechtsextremismus ist also ein irgendwie abstrakter Begriff, aber er beinhaltet immer Menschenfeindlichkeit. Damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge 50 Minuten. Wir sprechen heute über Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit. Wir gehen dem doch recht schwammigen Begriff Rechtsextremismus auf den Grund. Woher kommt das? Wobei hilft das? Und warum ist es nach wie vor und immer wieder so attraktiv für so viele Menschen? Wir, das sind in dieser Folge Sebastian Winter, Paul Obermeier und ich. Mein Name ist Daniel Jakubowski. Ich bin an der IPU zuständig für Wissenschaftskommunikation und euer Host hier im Podcast. Sebastian Winter ist Sozialpsychologe und lehrt und forscht als Privatdozent am Institut für Soziologie der Leibniz-Universität Hannover sowie als Research Fellow an der IPU. Zurzeit leitet er den Arbeitsbereich Gesellschaftliche Resilienz, Demokratieförderung am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt am Main. In seiner Forschung befasst er sich mit einer ganzen Reihe von Themen wie Demokratieförderung, Rechtsextremismus, Autoritarismusforschung, Geschlechterentwürfen, Erinnerungskultur und Antisemitismus. Paul Obermeier ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der EPU. Schon in seinem Masterstudium hat er sich mit rechtsextremer Vergemeinschaftung beschäftigt und in diesem Bereich veröffentlicht. Mittlerweile arbeitet er im Forschungsprojekt You React, in dem es um demokratische Einstellungen und Teilhabe junger Menschen geht, die in abgelegenen Regionen leben. Gemeinsam haben die beiden zum Beispiel am Buch Politische Sozialisation in völkischen Jugendbünden gearbeitet. Wer genaueres dazu erfahren möchte, kann mal auf dem Instagram-Channel der IPU vorbeischauen, da gibt es ein Video mit Paul zum Thema. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Sebastian Winter und Paul Obermeier.
Hallo.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich hole für meine erste Frage kurz aus. Es gibt die Bezeichnung, die Banalität des Bösen, die auf Hannah Arendt zurückgeht, die über den Prozess gegen Adolf Eichmann geschrieben hat, der im Zweiten Weltkrieg zentral für die Vertreibung und Deportation von Juden verantwortlich war. Nicht nur er, aber er war eine sehr zentrale Figur. Die Bezeichnung kommt daher, so grob gesagt, dass Eichmann im Prozess sich ebenso gegeben hat. Ein ziemlich banaler Typ. Kein bizarres Monster. Seine Taten stehen dazu im krassen Gegensatz. Wenn wir heute über Rechtsextremismus sprechen, müssen wir uns das auch so banal vorstellen? Sind Rechtsextreme Bürger, denen man es nicht ansieht? Menschen wie du und ich?
Ich würde die Frage nochmal umdrehen. Wir müssen uns ja auch fragen, ist Eichmann tatsächlich so banal gewesen? Natürlich ist er ein Verwaltungsangestellter gewesen, ein Verwaltungsmensch. Und so hat er sich ja auch vor Gericht in Jerusalem dargestellt. Ich habe nur meine Befehle ausgeführt, das waren reine Verwaltungstätigkeiten. Was bei dieser Perspektive aber unter den Tisch fällt, ist sein radikaler, wütender Antisemitismus, den er geäußert hat, sodass das Ganze nicht so banal ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. So, also auch bei Eichmann gibt es selbstverständlich eine Ebene von Affekt, von Hass etc. Das macht ihn aber freilich nicht zum Monster, trotz der Monstrosität seiner Taten. Wenn wir uns den heutigen Rechtsextremismus angucken, auch heutige Rechtsextreme sind keine Monster. Natürlich sind es normale Menschen, sonst wären auch die Einstellungsbefragungswerte oder auch die Wahlergebnisse ja viel geringfügiger. Es sind nicht Menschen mit besonders auffälligen klinischen Symptomatiken, ausgeprägte Sadomasochisten oder ähnliches, gar nicht. Keine Soziopathen oder was man heute so als Monsterkategorien vielleicht nehmen würde. Natürlich sind es ganz normale Menschen und selbst ihre rechtsextremen Einstellungen sind heutzutage ziemlich normal, ziemlich verbreitet, teilweise mehrheitsfähig.
Ja, nähern wir uns dem vielleicht noch mal ein bisschen, kreisen wir das mal ein bisschen ein. Also in der Vorbereitung habe ich über diesen Begriff nachgedacht und mir fiel auf, dass das ja irgendwie erstmal ein ziemlich leeres Label ist. Das ist jetzt nicht ein Begriff, bei dem man sofort so wahnsinnig klare Bilder vor Augen hat. Vielleicht höchstens noch so schwarze marschierende Massen oder sowas. Er fällt aber ständig in alltäglichen Kontexten, wie beispielsweise in den Nachrichten. Das ist ja durchaus ein gängiger Begriff. Das heißt, irgendwie wird da ja was diffus zusammengefasst, was nur selten genauer erklärt wird. Wir hatten es gerade, ne, die Banalität des Bösen. In jedem Fall ist das irgendwie böse falsch, auch wenn vielleicht nicht so ganz klar ist, was dieser Begriff meint. Was ist denn da so böse, so falsch, was wir damit zu bezeichnen versuchen?
Naja, das Böse ist die Menschenfeindlichkeit, die Demokratie und Menschenfeindlichkeit, die Verweigerung von Intersubjektivität, von Anerkennung, die hemmungslose Verachtung und der Hass von anderen, das ist das Böse. Nochmal zum Begriff des Rechtsextremismus. Ich finde, der ist gerade für sozialpsychologische Untersuchungen tatsächlich teilweise nicht so besonders brauchbar, weil er halt so ein Label ist, ein Label, was auch sehr leicht so einen Charakter bekommen kann von einer klaren Identifizierung der anderen, die Rechtsextremen. So, viel brauchbarer in der Sozialpsychologie sind Begriffe wie Ressentiment, Vorurteilsbereitschaft, Projektionsbereitschaften oder auch die konkreten Ideologien, um die es geht, antisemitische Einstellungen, rassistische Einstellungen. Das ist sehr viel konkreter als dieses Label Rechtsextremismus. Bei Rechtsextremismus denkt man zumindest in der medialen Bebilderung häufig an sowas wie eine subkulturelle Szene, häufig eine Jugendszene. Die gibt es natürlich auch, denn das ist wichtig, sich das anzugucken. Denken wir an Elblandrevolte oder so idealtypischen Rechtsextremismus. Wenn wir uns aber auf Wahlergebnisse zum Beispiel stützen, dann sind das ja nicht die Wähler, Wählerinnen, die da eine rechtsextreme Wahl treffen oder die rassistische Ressentiments bedienen etc., die sind ja keine subkulturellen Mitglieder von irgendwelchen kleinen Gruppen.
Nee, das sind ja offensichtlich so hohe Prozentzahlen, dass es ein Stück weit aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft kommen muss, ja. Es scheint also gar nicht so leicht einzukreisen zu sein, was worüber wir da genau sprechen. Ich kenne es, dass man zum Beispiel, dass jemand sagt, ich bin rechts, das kenne ich durchaus noch. Ich habe aber, glaube ich, jetzt noch nicht so richtig gehört, dass jemand gesagt hätte, ich bin rechtsextrem. Du hast es gerade schon so ein bisschen ausgeführt, es gibt viel konkretere Begriffe dafür, das zu bezeichnen. Ist das nicht schon ein Teil des Phänomens, dass da ein ganz großer Unterschied besteht zwischen dem, wie man das von außen bezeichnet, was man sozusagen ja den Leuten auch unterstellt, die dieses Label tragen oder tragen sollen, und das, was so eine Art Selbstbezeichnung ist, wie die das selber verstehen würden?
Ich glaube, das ist ja auch ein sehr geschichteter Begriff, Rechtsextremismus. Es gibt es einmal sozusagen im Alltagsverständnis, was assoziativ wahrscheinlich wirklich am nächsten dann eben an so Gruppierungen wie Elblandrevolte drankommen. Also die auch ästhetisch, subkulturell eben gängige Klischees ja auch bedienen von Neonazis. Gleichzeitig ist es ja auch ein Begriff im Verfassungsrecht, der sich ja auch auf ein bestimmtes Verhältnis zur Verfassung beziehungsweise zum Grundgesetz verhält. Also für den Verfassungsschutz ist ja meines Verständnisses nach, sind ja die Rechtsextremen, die tatsächlich die Intention haben, das Grundgesetz eben anzugreifen und abzuschaffen. Und das muss ja auf Leute mit rechtsextremen Einstellungen zumindest nicht unbedingt zutreffen. Das heißt, also klassifizierungstechnisch ist es schon mal ein schwieriger Begriff. Gleichzeitig würde ich vielleicht einfach mal so als Beobachtung einstreuen, impliziert der Begriff des Rechtsextremismus ja auch in so gängigen Diskursen auch die des Linksextremismus so ein bisschen mit ein, was dann, das wird Hufeisentheorie genannt, eben auch dazu führen kann, dass so eine Art Äquidistanz aufgebaut wird zu Links- und Rechtsextremismus. Das heißt, man kann auf die eine oder andere Richtung sozusagen einfach von der bürgerlichen Mitte, der bürgerlich-demokratischen Mitte irgendwie abweichen, was ja auch sein kann. Also es kann ja auch linke Organisationen geben, die verfassungsfeindlich eingestellt sind. Und gleichzeitig kann es aber eben auch die Tendenz haben, also Linke und Rechte, die dann in dieses Schema fallen würden, gleichzustellen. Also dass es eine andere Valenz hat, aber eigentlich dieselbe sozusagen quantitative Abweichung von der Mitte. Was vielleicht sich jetzt eben auch auf diese Schwierigkeit des Begriffs der Banalität des Bösen, das du eingangs erwähnt hattest, eben beziehen kann. Das kann ja auch eine Art von, ja, ich sag mal, paranoiden Ausdruck sein, dass ja eigentlich hinter allen, also hinter der Humanität potenziell immer was Böses walten kann, was an sich, glaube ich, ein guter Impuls ist und andererseits aber auch, wenn man den generalisiert, trivialisiert man das Böse ja auch so ein bisschen.
Ich glaube, das sind ganz gute Stichworte, um das Ganze tatsächlich zu verstehen, weil ich würde jetzt schon mal die These haben, also wir haben ja gerade schon festgestellt, Sebastian, du hast das vor allem gerade festgestellt, das sind natürlich Menschen wie du und ich, also die, ne, im Sinne der Redensart, die man jetzt, die tragen jetzt nicht wie zur Nazi-Zeit ihre Binde mit sich und identifizieren sich als das. Deswegen ist es vielleicht sinnvoll, dass wir uns mal anschauen, was passiert denn da genau? Wie kommt denn das Ganze zustande? Weil solange der Begriff Rechtsextremismus steht, zum Beispiel in den Nachrichten, ist das ja irgendwie sowas Externes, vielleicht sogar fast sowas. Also solche Begriffe, die in Nachrichten verwendet werden, sind ja oft, klingen ja oft wie so eine Naturgewalt. Da ist dieser Rechtsextremismus, das sind ja sozusagen noch keine Menschen. Wie passiert das denn, dass man in rechte oder rechtsextreme Kreise gerät? Ist das, ich habe mich gefragt, so, ist das ein bisschen so wie beim Schützenverein mitmachen?
Das finde ich einen total guten Hinweis, also auch den Rechtsextremismus quasi als Objekt zu benutzen. Der Rechtsextremismus macht irgendwas oder breitet sich aus oder so. Letztlich sind es natürlich einzelne Menschen und das ist auch wichtig, das zu betonen, auch um sie verantwortlich zu machen. So, ja, wie ist das, wie in den Schützenverein eintreten? Ich würde sagen, genau da liegt ja das Kerngebiet der Sozialpsychologie, diese Prozesse zu erklären. Die Ausgangssituation ist ja erstmal soziologisch beschreibbar. Wir haben ein rechtsextremes Angebot. Es gibt rechtsextreme Demagogen, es gibt rechtsextreme Diskurse, es gibt rassistische, antisemitische Angebote. So, im Internet zum Beispiel oder teilweise auch noch altmodisch auf Flugblättern oder in Büchern. So, nicht zuletzt hat die aktuelle extreme Rechte ja auch einiges an Verlägen, an Buchpublikationen. Also es gibt diese Angebote, aber die spannende Frage ist ja, wieso werden die angeeignet? Warum schließen sich dem Leute an? Warum nehmen sie dieses Angebot auch an? Und wenn wir uns das sozialpsychologisch angucken, der Ausgangspunkt ist erstmal so etwas wie ein psychisches Material, ein Konfliktmaterial, was ganz normal ist. Vor allem geht es um, ich nenne das Ohnmacht einerseits, andererseits Unbehagen.
Also Dinge, die wir alle erleben, ja, irgendwann im Leben.
Ja, ganz normal. In dieser Gesellschaft machen alle Menschen Ohnmachtserfahrungen. Alle. So.
Ja, ja.
Und alle, das haben wir von dem Sigmund Freud schon gelernt, erleben auch ein Unbehagen in der Kultur, was etwas zu tun hat mit Schuldgefühlen, was etwas zu tun hat mit der Verinnerlichung von Autorität in all ihrer Ambivalenz, von Schutz einerseits, andererseits aber auch Einschränkung, das Über-Ich als Instanz, was in uns auch uns selbst etwas verbietet, was Schuldgefühle produziert. Also Schuldgefühle, Ohnmachtsgefühle liegen quasi als psychisches Material bereit. Man kann das jetzt noch viel genauer spezifizieren, aus welchen genauen gesellschaftlichen Konflikten das stammt. Aber es ist, alle Menschen haben Schuldgefühle in dieser Gesellschaft und alle Menschen haben Ohnmachtsgefühle in dieser Gesellschaft. Und jetzt ist das Spannende, was damit passiert. Damit kann individuell umgegangen werden. Die Gesellschaft oder die Kultur bietet aber auch Umgangsweisen an, institutionalisierte Abwehrmechanismen, hat der Stavros Mentos das mal genannt. Und die rechtsextremen Angebote oder wenn wir es halt präziser sagen wollen, die rassistischen Angebote, die antisemitischen Angebote etc. Bieten so etwas an wie Umgangsweisen mit diesem psychischen Material, mit den Ohnmachtsgefühlen, mit dem Unbehagen. Und zwar, und das spielt das Besondere auf eine Art und Weise, dass es nicht mehr spürbar ist, dass es unbewusst gemacht wird, würde man psychoanalytisch sagen, dass es gerade nicht erlebt wird, sondern stattdessen etwas anderes erlebt wird. Es wird erlebt Macht, Überlegenheit, Einssein mit einer großen Masse, keine Entfremdung mehr, Schuldlosigkeit, der Schuldkult, wie er genannt wird in der neuen Rechten, wird bekämpft. Man scheint freier, kann wieder aufrecht gehen. Solche Welten, solche Erlebniswelten werden dagegen gesetzt, zehren aber von der, sagen wir mal, affektiven Energie, ursprünglich von Ohnmacht, Unbehagen, Entfremdung.
Im Prinzip machen die, also wahrscheinlich gibt es ja ganz unterschiedliche Angebote, aber es wird in rassistischen, antisemitischen, rechtsextremen, wie auch immer Kreisen, werden Angebote gemacht, die so funktionieren, dass man diese Probleme, die man im Alltag erlebt, dass die irgendwie sozusagen weg sind. Also wenn wir darüber sprechen, dass die unbewusst gemacht wird, dann sind die ja irgendwie im bewussten Erleben, das ist dann ja erstmal weg sozusagen. Und man hat das Gefühl, ah okay, weiß ich nicht, da ist so eine Art Ventil oder man hat irgendwie sozusagen das richtige Medikament gefunden und jetzt muss man das nicht mehr erleben. Das ist ja schon mal eine sehr interessante Vorstellung, gerade auch schon deswegen, weil ja darüber, glaube ich, für jeden verstehbar ist, welche Attraktion das hat, ja, weil irgendwie, wenn jetzt, also jeder, der in einer Situation, in einer schwierigen Lebenssituation ist und dann sagt jemand, ja, ich komme jetzt und mach das einfach weg, das ist ja, da wird vielleicht nicht jeder dran glauben, aber das ist ja ein Mechanismus, den man verstehen kann. Paul, du hast dich ja mit völkischen Bünden auseinandergesetzt. Wir hatten ja schon einmal ein Gespräch dazu, zu unserem Video. Lass uns versuchen, das mal konkret zu machen, wie sowas ausgestaltet wird, wenn wir jetzt diese Idee mit dem unbewusst machen, so nenne ich das jetzt mal, ist vielleicht ein bisschen verkürzt, aber ne, um klar zu machen, worum es geht. Wie muss man sich solche Gemeinschaften vorstellen, also ganz konkret, wie sind die aufgebaut? Sind das so Freundesgruppen oder Stammtische oder Reisegruppen? Wie kommen die zusammen?
Also bei den Jugendbünden ist es ja so, dass das teilweise sehr lange bestehende Organisationen sind, die auch viele Wechsel auch also in der Organisation und Ästhetik erlebt haben. Die völkischen Jugendbünde sind eben angelehnt an die historische bündische Jugend, also an die Bünde. Angelehnt in eben so abgestaffelten Gruppen. Also dass es eben jugendliche Gruppen gibt, dass aber ältere Mitglieder der Bünde auch an den Treffen teilnehmen, also an den sogenannten Lagern, die daran eben auch beteiligt sind.
Nur kurz, Bünde sind gibt es schon sehr lange.
Genau. Die bündische Jugend ist eben hervorgegangen aus der deutschen Jugendbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, Angefangen mit dem Wandervogel, der hat tatsächlich hier in Steglitz seinen Anfang genommen und hat sich eben nach dem Ersten Weltkrieg eben in eher hierarchischere, durchstrukturiertere Bünde entwickelt.
Ja, aber das, also das ist vielleicht wichtig zu wissen. Wir sprechen hier über ein Phänomen, eine Jugendbewegung, die stattgefunden hat, lange bevor die Nazis an die Macht gekommen sind, beispielsweise. Es gibt da jetzt keinen unmittelbaren Zusammenhang, natürlich ideologisch und so. Und warum die zum Anfang des 20. Jahrhunderts aufgekommen sind und sowas, aber das ist sozusagen schon sehr alt, wenn man so will.
Das ist was sehr Altes. Auch wenn die natürlich jetzt irgendwie keinen kausallinearen Zusammenhang mit der Hitlerjugend haben, gibt es schon einen mittelbaren Zusammenhang. Also die Hitlerjugend übernimmt eben ganz entscheidend auch die Ästhetik. Unter anderem von den Bünden. Die Uniformen zum Beispiel sind sehr deutlich angelehnt an die Bünde oder auch an die Pfadfinder. Also das, was eben der NS, also die Jugendpflege im NS hat ja sozusagen schon bestehende ästhetische Arrangements übernommen von anderen Jugendkulturen.
Und im Gegensatz zur nationalsozialistischen Partei haben die Jugendbünde offensichtlich überlebt.
Die Jugendbünde haben überlebt, beziehungsweise wurden neu gegründet. Einige wurden auch unter neuen Namen gegründet. Es gab auch Neugründungen. Der Bund Heimattreuer Jugend, der heute der Freibund heißt zum Beispiel, war eine Neugründung. Aber natürlich von Leuten, die teilweise relativ hohe Posten im NS hatten und eben, also die überlebende Gesinnungsgemeinschaft, die sich da auf jeden Fall wiedergefunden hat.
Wie kommt man da rein? Wie muss man sich das vorstellen?
Früher wurde dann noch breiter rekrutiert. Heutzutage ist es, operieren die deutlich clandestiner und dementsprechend sind die Rekrutierungstaktiken eben auch bedachter gewählt. Es gibt da sogenannte Keilen.
Aber sie rekrutieren.
Es gibt da sogenannte Keilen. Also dass einzelne Mitschüler zum Beispiel von anderen Jugendlichen, die schon in den Bünden sind, angesprochen werden. Erstmal ganz unbedacht, hey, ich gehe auf so ein Zeltlager mit ein paar Freunden, da hast du nicht mal Lust mitzukommen. Aber da wird von dem, was wir eben von der Berichterstattung her wissen, kurzer Verweis auf Andrea Rübke, die sehr viel über die Bünde recherchiert und schreibt.
Machen wir eine Literaturangabe in die Shownotes.
Genau.
Wer da interessiert dran ist.
Genau, auf jeden Fall. Dass eben schon bedacht geguckt wird, wer könnte dazu passen. Und das andererseits natürlich innerhalb des völkischen Milieus, was ja ein Netzwerk ist. Also das hat man ja durch die Korrektivrecherche von vor 2 Jahren mal wieder gesehen, dass das sehr langlebige, irgendwie belastbare Netzwerke auch sind von eben gleichgesinnten völkischen Familien. Also das war lange Zeit sogar größtenteils oder fast ausschließlich eigentlich eine Art von Reproduktionsort für völkische Familien, Sitten, wie die sich selber dann gerne nennen.
Ja. Das, was Paul jetzt beschrieben hat, also die völkischen Jugendbünde, da haben wir ja genau eine sehr spezifische Subkultur. So, die auch nach außen ziemlich abgeschlossen ist, kleine Gruppen, die deshalb so wichtig ist, zu beforschen oder überhaupt ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, weil dort einiges an dem Führungsnachwuchs der aktuellen extremen Rechten in Deutschland seine politische Sozialisation durchläuft. Sehr spezifische Gruppen, genau, die sehr, sehr ausgewählt nur rekrutieren, die auch nicht den Anspruch haben, super viele Mitglieder zu bekommen. Das ist die eine Dynamik. Die andere Dynamik, mit der wir hier aber ja angefangen haben, ist der allgemeine Rechtsextremismus oder die Ausbreitung rechtsextremer Stimmungen in der Gesellschaft und die Frage, wie man daran den Anschluss findet. Und das läuft ja ganz anders. Dafür muss man nicht gekeilt werden oder so, sondern da findet man Wahlplakate, da findet man Internetblogs, alles Mögliche, das Gespräch mit den Nachbarn, so als Felder, in denen das passiert. Aber inhaltlich gibt es natürlich Übereinstimmungen. Also sowohl in den völkischen Jugendbünden als auch, ich sage jetzt mal, gesamtgesellschaftlichen.
Ich wollte gerade sagen, steht das nicht sogar in einigermaßen direktem Zusammenhang, dass sozusagen, also in solchen Organisationen die Ideologie ganz konkret geschmiedet wird und dann einsickert sozusagen in diese alltäglichen Zusammenhänge?
Genau, also ich würde sagen, vor allem werden in diesen bündischen oder diesen völkischen Jugendbünden, da werden die Leute geschult, quasi ausgebildet, aber nicht nur kognitiv, sondern quasi erlebnispädagogisch. Diesen Jugendbünden erleben die Personen ihre politische Sozialisation, die später die Angebote schaffen, das rechtsextreme Angebot, die Ideologen werden oder Aktivisten, um dann halt ihr Angebot in der breiten Bevölkerung zu streuen.
Eigentlich muss man ja wirklich betonen, also wir hatten das ja jetzt schon mit dem Unbewusstmachen, aber eigentlich muss man ja betonen, die bedienen, egal jetzt für welches Geschlecht, egal in welchem Kontext, ob das jetzt Bünde sind oder ob das vielleicht auch losere Verbindungen sind, irgendwie bedienen die ja was zutiefst Menschliches, ist mein Eindruck, wenn ich euch so zuhöre.
Also ich würde sagen, also in der Psychoanalyse ist es immer ein bisschen schwierig, von dem Menschlichen zu reden. Wir haben es immer mit konkreten Subjekten, in konkreten Gesellschaften, in konkreten historischen Kontexten zu tun. Es ist ja auch nicht zufällig, zu welchen Zeiten Rechtsextremismus stärker wird, mehr Anklang findet und weniger. Also deshalb bin ich mit dem Menschlich einfach, das ist mir zu abstrakt. Allerdings würde ich sagen, ja, Rechtsextremismus knüpft an sehr verbreiteten Konfliktlagen. Sagen wir es mal so, an verbreiteten Konfliktlagen. Da sind wir wieder beim Thema Ohnmachtserleben, Unbehagen erleben, etc. Daran knüpfen sie an, aber sie greifen das ja gerade nicht auf und bearbeiten es, führen es einer Lösung oder dem Versuch einer Lösung zu einem aktiven Umgang, zum Beispiel mit Ohnmacht, vielleicht gar einem Empowerment, so, sondern ganz im Gegenteil. Ihr Angebot ist ja, diese Konflikte unbewusst zu machen, sie nicht zu bearbeiten und stattdessen etwas anderes zu tun, nämlich sich ja teilweise fast manisch anmutend einem Gefühl von Ganzheit, Überlegenheit, Klarheit, Identität hinzugeben einerseits und weil das psychodynamisch nicht funktioniert, muss das störende Erleben halt abgewehrt werden. Und darüber hatten wir noch wenig geredet, kommen dann die Feindbilder ins Spiel. Alles, was zu diesem Erleben, an dem man so zwanghaft festhält, der Adorno hat das mal genannt, die führen vor sich selbst eine Schau auf. Die produzieren ihre eigene Begeisterung als Schau für andere, aber auch für sich selbst. Und um daran festhalten zu können, muss alles, was droht, das irgendwie in Frage zu stellen, unbewusst gehalten werden einerseits und dann über den Mechanismus der Projektion in der Regel abgewehrt werden. Projektion bedeutet, dass man jemandem anders etwas zuschreibt, was man an sich selbst nicht wahrhaben will. Deshalb sind die anderen dann, zum Beispiel hatten wir das Thema eben sexuell gewalttätig oder egoistisch oder einfach auch faul, nicht arbeitseifrig etc. Da entstehen die ganzen vielen verschiedenen Feindbilder, die für die extreme Rechte neben den Idylle-Vorstellungen so eine große Rolle spielen. Um das noch etwas zu komplexer zu machen, in allen Formen des Rechtsextremismus ist diese Gemeinschaft, hat, ob personalisiert oder teilweise auch nicht personalisiert, aber hat so etwas wie Führerfiguren. Einerseits gute Führer, denen gefolgt wird, das können auch einfach die Ideen sein. Das muss nicht unbedingt in der Person sich verkörpern, idealtypisch verkörpert, das ist aber auch in der Person. Einerseits und andererseits gibt es unter den vielen Feindbildern auch immer so etwas wie die bösen Führer. Die bösen Autoritäten, die illegitimen Weltherrscher. Da sind wir dann im Bereich der Verschwörungsideologien des Antisemitismus.
Als Gegenstück sozusagen, ja.
Genau. Das ist ganz zentral, weil wenn es um Ohnmacht geht, aber auch das Schuldgefühl etc., das sind ja alles Konflikte, wo es um Autorität geht. So den Umgang mit Autorität. So, und für den Rechtsextremismus ist halt typisch, einen Umgang mit Autorität zu wählen, der nicht zum Beispiel progressiv ist im Sinne von Autoritäten kritisierend oder auch nicht konservativ im Sinne von Autoritäten einfach akzeptierend, sondern der spaltet. Die Spaltung ist ein wichtiger psychischer Abwehrmechanismus in dem Ganzen, der die Autorität spaltet und deshalb immer Bilder produziert von einerseits guten Autoritäten, dem eigenen Führer, und bösen Autoritäten, dem Juden. So, ja. Diese Gegenüberstellung ist ganz zentral.
Ich finde das eine wichtige Frage, wie diese Mechanismen man sich vorstellen muss, wie so eine Rekrutierung funktioniert, wie man da reingerät und so. Ich finde das alles sehr wichtig, weil in der öffentlichen Diskussion da beispielsweise häufig die Frage aufkommt, verführt die AfD ihre Wähler, also lockt die da unter falschen Versprechungen in was rein oder ist das eine ganz bewusste Entscheidung der AfD-Wähler, das zu machen? Wie mündig sind die und so? Das sind Fragen, die mir viel unterkommen. Und jetzt haben wir schon über die Mechanismen gesprochen, die da stattfinden. Und klar, wir sprechen über Individuen. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, folgender Mensch mit folgenden Eigenschaften lässt sich besonders gut rekrutieren. Das ist wahrscheinlich Quatsch. Trotzdem kann man ja vielleicht ein bisschen genauer schauen, wie das genau abläuft. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, kann man denn so eine Art Disposition haben? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, bestimmte Dinge gerne machen, Dinge mögen. Oder ist es zum Beispiel auch sowas wie eine bestimmte Sozialisation, die so räumlich gebunden ist? Also Paul, du bist ja zum Beispiel in diesem Forschungsprojekt, wo es um abgelegene Regionen geht. Ist das zum Beispiel etwas, was viel stärker wirkt bei Menschen, dass sie in einer räumlichen Situation sind, die sie, ich sage mal in Anführungszeichen, anfällig macht?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Also es gibt ja einerseits die räumlichen Charaktermerkmale, sag ich mal, vom Land, also kleinere Siedlungen, kleinere Gemeinschaften demnach auch. Das, ja, ist ein bisschen schwierig, darauf pauschal eine Antwort zu finden, dass, glaube ich, die Stadt oder das städtische Leben, und wenn man davon eben sozialpsychologisch abstrahiert, eben das Urbane, kann man, glaube ich, schon darin Freiheitspotenziale ausmachen, die sozusagen ein gutes Gegenangebot sind zu einem Verfall eben in autoritäre Sinnstiftungsmuster. Das wäre jetzt mal eine sehr vorsichtige Aussage, die ich darüber mache, einerseits, weil es ja auch sehr schnell in sowas kippen kann von die Ländlichen sind irgendwie rechts und zurückgeblieben. Also dieses Narrativ gibt es ja auch, was gleichzeitig auch wieder eine Abwehrfunktion hat davon, dass es ja auch in der Stadt also eine Zunahme gibt an AfD-Wählerschaft, an extremen Rechten. Und andererseits, das, was mit der Raumstruktur selber zu tun hat, ist, dass es ja gewisse Tendenzen gibt in der Stadtentwicklung, die selber auf was hinauslaufen, was man dem Ruralen, also dem Ländlichen gerne unterstellt, nämlich eine Art von Homogenisierung, von erhöhter informeller sozialer Kontrolle, die es auf dem Land durchaus gibt, würde ich sagen, aber die sich ja durch andere eben schleichende Prozesse, wie zum Beispiel Gentrifizierung oder Kiezbildung, in Berlin sieht man das ja ganz krass, selber irgendwie einstellt in der Stadt. Also das, was ehemals sozusagen, also irgendwie typisch moderne Freiheitspotenziale der Stadt ausgemacht hat, eigentlich auch im Verschwinden begriffen ist.
Paul hat jetzt ja vor allem etwas gesagt zu den räumlichen Kontexten, aber du hattest ja auch gefragt, wie eigentlich der Hinwendungsprozess dann im Verhältnis ist zu der Verführung des Rechtsextremismus. Und ich würde sagen, rechtsextreme Parteien, nein, die machen keine falschen Versprechen. In aller Regel sind die sehr offen. Sie versprechen Idylle und Hass. Und das ist auch das, was sie politisch umsetzen wollen. Gemeinschaft und Feinde. So, es ist eine aktive Hinwendung. So, man wird nicht irgendwie eingefangen davon oder so. Es ist schon eine aktive Entscheidung, aber freilich keine bewusste oder gar mündige, weil diese Hinwendung ja gerade darauf beruht, die eigene Motivation nicht wissen zu wollen, sich nicht damit zu beschäftigen, was einen eigentlich dahin treibt, was das für einen so attraktiv macht, warum sich das so faszinierend anfühlt, sich in den dort angebotenen Selbst- und Feindbildern wiederzufinden. also nicht bewusst und mündig, aber durchaus aktiv und auch nicht einer Lüge zum Opfer fallen. Mhm. Sodass, also Lügen spielen da keine Rolle. Eine andere Ebene ist natürlich, dass die Politik nicht aufgeht. Also rechtsextreme Politik führt natürlich nicht dazu, dass hinterher wirklich eine völkische Idylle herrscht, weil es ja gerade ein imaginäres ist, eine Verheißung, die nur aufgrund von Projektionen funktionieren kann. Ja. So, und deshalb letztlich natürlich gar nicht funktionieren kann. Natürlich bleiben die ganzen Konflikte bestehen.
Aber das ist ja eigentlich etwas sehr Spannendes an der Sache, dass wir merken, dass das immer wieder zieht, dass das Imaginäre offensichtlich immer wieder eine sehr starke Wirkung entfaltet. Kann man darüber auch das immer mal wieder Erstarken von rechtsextremen Kräften, kann man das darüber verstehen? Wir sind in einer Zeit, in der zum Beispiel das Imaginäre wieder wichtiger wird, aufgrund dessen, wie die Realität gerade aufgebaut ist, kann man das so sagen?
Naja, zwei Sachen. Also das eine ist, Rechtsextremismus hat dann immer gute Karten oder findet dann besonders viel psychisches Material zur Verfügung, was er metabolisieren kann, was er verarbeiten kann, wenn etablierte institutionelle Abwehrmechanismen erodieren. Das ist ein Begriff von Mentors, den ich aber in dem Zusammenhang sehr spannend finde. Institutionelle Abwehrmechanismen, da könnte man sich zum Beispiel so etwas drunter vorstellen wie Sozialpartnerschaft und Sozialstaat, die bestimmte Autoritätskonflikte bannen, befrieden, wie fragil auch immer, aber einen Umgang damit zur Verfügung stellen. Wenn das erodiert, wird Angst freigesetzt, wird die Notwendigkeit neuer Bearbeitungsformen, auch psychodynamischer Bearbeitungsformen, natürlich aber auch politischer, freigesetzt, sodass rechtsextreme Demagogen dann da Material finden, quasi, mit dem sie arbeiten können. Deshalb ist die extreme Rechte häufig, wird sie dann stärker, wenn auch gesellschaftlich irgendwelche sogenannten Krisen auftreten, etwas vorher Etabliertes ins Wanken gerät. Umgekehrt sind das natürlich auch die Zeiten, wo auch andere gesellschaftliche Entwicklungen möglich wären. So, es ist keineswegs zwangsläufig. Und zu diesem Phänomen des Immergleichens, ja, man kann sagen, das ist eigentlich immer wie neuer Wein in alten Schläuchen. Also es sind immer neue gesellschaftliche, konkrete Konfliktlagen, die aber immer wieder in dieselben alten Schläuche gefüllt werden. Völkische Gemeinschaft, Antisemitismus, Rassismus ist nun wirklich nichts Neues. Während die ganz konkreten aktuellen Konflikte, Abbau des Sozialstaates, Krise des Neoliberalismus etc., die könnte man jetzt ja noch mal sehr genauer beschreiben, was da eigentlich los ist. Das ist was ziemlich Neues, aber da sind trotzdem die alten Rezepte der extremen Rechten auch dafür anknüpfungsfähig. Die können unheimlich viele Konflikte aufgreifen so, und müssen sich deshalb historisch gar nicht so stark wandeln.
Gleichzeitig würde ich nochmal anschließen, ist es natürlich auch so, dass die extreme Rechte oder denn Propaganda eben auch diese Antagonismen nicht einfach nur vorfinden. Das tun sie auch. All diese Konflikte eben des Individuums zu sich selber, des Individuums zum Staat oder Obrigkeit im Allgemeinen, immer schon da sind und andererseits ja aber auch entscheidend zugespitzt werden von der extrem rechten Propaganda. Also das ist ja zum Beispiel so eine Sache, wo jede Person, die irgendwie psychodynamisch denkt, sofort hellhörig werden muss, wenn in den Medien und eben auch von nicht eben extrem rechten, sondern eher als so eine Art Beschwächtigungsargument vorgelegt wird, dass man die Ängste von Menschen ernst nehmen müsste, die vermeintlich dazu führen, dass sie dann extrem rechte Parteien wählen. Beziehungsweise wo mit Ernst nehmen dann ja eigentlich gemeint ist, die als Realität für voll zu nehmen. Und das ist ja genau eigentlich ein Produkt von rechter Propaganda schon. Also da wird dann auf einmal unterstellt, dass diese Ängste mit etwas tatsächlich Realem korrespondieren. Also diese Korrespondenz beziehungsweise Entsprechungslogik von Affekten und der objektiven Realität ist dann ja eigentlich schon ein Zugeständnis an die Extremrechte, weil wir quasi als psychodynamisch denkende Menschen wissen, dass die immer eine Verzerrung erfahren. Ja, und dass diese Verzerrung eben nicht zuletzt hervorgebracht sind durch die extrem rechte Propaganda selbst, die sie vorgibt, eben nur aufzugreifen. Das hat Leo Löwenthal im amerikanischen Exil auch sehr überzeugend vorgelegt, der mit dem Institut für Sozialforschung auch gearbeitet hat an den Autoritarismusstudien, dass der rechte faschistische Agitator, dass seinen Rezipienten, also die Individuen, die diese Propaganda empfangen, immer zunächst erstmal demütigt. Also ja, bestimmte Unsicherheiten, Ängste, Befürchtungen, die man bewusst oder unbewusst hat, zunächst erstmal zuspitzt, damit dann eben die Verheißung der völkischen Ambivalenz und Konfliktfreiheit eben umso verführerischer wird.
Wenn wir jetzt im Kopf haben, wir schauen sozialpsychologisch, psychoanalytisch auf den Rechtsextremismus, ist das schon, Paul, was du beschrieben hast, ist das möglicherweise ein blinder Fleck, beziehungsweise was sind blinde Flecken, wenn wir über diesen Themenbereich sprechen? Was gerät zu wenig in den Blick oder vielleicht auch ganz simpel gesagt, welche Missverständnisse herrschen, auf die wir unbedingt hinweisen sollten? Jetzt in der öffentlichen Debatte vor allem, ja?
Naja, ich würde sagen, ganz generell, da sind wir jetzt auch schon viel drum gekreist, dass diese dass diese Ängste, die in extrem rechter Propaganda eben aufgegriffen werden, nicht Ängste sind, die von etwas herrühren, dass die Gesellschaft oder die Individuen, das ist ja auch so eine Pass-pro-Toto-Logik, wo das Individuum und die Gesellschaft mehr oder weniger gleich gesetzt werden, dass sie nicht von Objekten herrühren, die sozusagen von außen, dämonisch könnte man sagen, eben das Subjekt, das Individuelle oder das Kollektive eben befallen, etwas, was irgendwie etwas Außerweltliches hat, was idealtypisch ja auch der Antisemitismus ist. Also es ist sozusagen immer eine Gestalt, die sozusagen äußerlich ist, dem intakten Körper, sondern dass die schon immer zusammenhängen mit der Art und Weise, wie man als Individuum vergesellschaftet ist, dass die in der modernen Gesellschaft selbst angelegt sind. Aber man könnte ja sozusagen erstmal darauf achten, was diese eben Eigenschaften sind, die projiziert werden, eben auf ein Feindbild eigentlich mit den Leuten selbst zu tun haben und irgendwie Möglichkeiten eröffnen, wie man genau über diese sehr konflikthaften, also über diese Dinge, die ja konstitutiv sozusagen, also von dem, was sie sind, her sehr schwierig sind, darüber zu sprechen, also zu artikulieren sind, manchmal unmöglich, eben darauf hinweisen oder sozusagen versuchen, Wege zu finden, wie diese artikulierbar werden. Was erstmal etwas ist, was so einer unmittelbaren so Zweckvernunft, wo man dann ein Ziel hat, wie kriegt man jetzt den Rechtsextremismus aus den Leuten raus, das gibt sich dafür natürlich nicht her. Aber man kann sozusagen eine Art von kommunikativen Feld versuchen herzustellen, wo es möglich wird, genau solche Widersprüche, solche Konflikte, solche Ängste zu besprechen, als welche, die einen selber befallen und die man auch selber mit reproduziert immer.
Also ich finde, klar, das hat eine gewisse Abstraktion, aber ich finde, da steckt doch schon was recht Konkretes drin. Ein Punkt, auf den wir hier oft im Podcast kommen, es geht darum zu verstehen. Es geht darum, erstmal zu begreifen, das sozusagen aus dem Topf wieder rauszunehmen, was in einen Topf reingeworfen wird und zu sagen, okay, lass uns doch mal kurz verstehen, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, die da miteinander vermischt werden. Und ich glaube, das ist schon, also Psychoanalyse ist ja mindestens im klinischen Setting viel reden und nachdenken. Denken und wirken lassen und fühlen, ja. Insofern finde ich das für psychoanalytische Verhältnisse schon einen sehr konkreten Punkt, wenn ich das mal so betonen darf.
Ja, verstehen und auch artikulieren. So, also vieles, was so an guter Extremismusprävention läuft, beruht ja genau darauf, den Konflikt hinter dem Konflikt. So ist häufig die Formulierung, den Konflikt hinter dem Konflikt herauszuarbeiten. Also nicht den oberflächlichen Konflikt, was weiß ich, um die Ansiedlung einer geflüchteten Unterkunft. So, wenn wir den bearbeiten wollen, ist es fatal, auf der Ebene zu bleiben, weil dann bleibt man auf einer Ebene, die ja schon geprägt ist, auch durch rassistische Ressentiments, sondern es geht darum, auf den Konflikt hinter dem Konflikt zu kommen. Da geht es vielleicht um so etwas wie auch tatsächliche sozialräumliche Benachteiligung, um, oder psychodynamischer gesprochen, dann auch um Schuldgefühle, Ohnmachtsgefühle etc. Und wenn es gelingt, darüber zu reden und das artikulierbar zu machen, dann wird die eventuell ressentimentgetragene Artikulation vielleicht das Wasser abgegraben. So. Gleichzeitig ist sie aber affektiv unheimlich attraktiv, weil sie halt verheißt, dass man sich mit Konflikten überhaupt nicht beschäftigen muss, so, sondern nur mit so scheinbaren Konflikten, wo man sich selbst stark und mächtig fühlen kann.
Ich fand das Gespräch sehr spannend. Wie oft haben wir jetzt sozusagen ein Feld eröffnet und es gäbe jetzt viele spannende Anschlussmöglichkeiten. Da kommen wir hoffentlich zu einem anderen Zeitpunkt noch zu. Meine letzte Frage: Hilft Aufklärung?
Natürlich hilft Aufklärung. Die Frage ist, wie man Aufklärung versteht. Aufklärung verstanden als mündig werden, als genau nicht etwas ins Unbewusste verschieben, Konflikten auszuweichen, gesellschaftlichen Konflikten, psychischen Konflikten auszuweichen, sondern sie ins Bewusstsein zu heben, sie artikulierbar machen, sowohl individuell, psychisch, auf psychischer Ebene, als auch kollektiv, auf gesellschaftlicher Ebene, Konflikte bearbeitbar zu machen. In dem Sinne ist Aufklärung das A und O, dessen, worum es geht. Wenn wir Aufklärung verkürzt verstehen, als es geht darum, Informationen zur Verfügung zu stellen, so im Sinne von, nein, die Ausländer nehmen uns überhaupt nicht die Arbeitsplätze weg, weil da habe ich die und die Statistiken, die zeigen, wie viel Steuern gezahlt werden von nichtdeutschen Staatsbürgern etc. Das ist aus einer sozialpsychologisch-psychoanalytischen Perspektive von sehr geringer Wirksamkeit, weil das an den ganzen affektiven Ebenen vorbeigeht.
Lieber Paul, lieber Sebastian, ich danke euch sehr für das Gespräch.
Wir danken dir.
Ja, vielen Dank dir.
Sebastian Winter greift ein Argument auf, das unter anderem von Adorno in Anschlag gebracht wurde. Aufklärung bedeutet gerade nicht Informationsvermittlung. Und Ressentiments, wie sie Grundlage rechtsextremistischer Überzeugungen sind, sind entsprechend nicht einfach ein Mangel an Wissen. Anderen Menschen gegenüber feindlich gesinnt zu sein, basiert immer auch auf eigener Ohnmacht und gesellschaftlichen Verhältnissen, unter denen wir alle leiden. Ob wir nun als Antwort darauf rechtsextrem werden oder nicht. Psychoanalytisch betrachtet entlasten wir uns, indem wir diese realen Probleme in ein Feindbild bündeln und diesem die Verantwortung zuschreiben. Salopp gesagt, sind es dann eben die Ausländer, die schuld sind an was auch immer. Das klingt nach einer allzu einfachen Logik, ist aber zumindest insoweit nachvollziehbar, als es eine Antwort auf eine oft sehr schwer auszuhaltende Situation gibt. Die Idee ist, dass es doch einen bestimmten Grund geben muss für all die Probleme, die man selbst von Tag zu Tag beobachtet. Das ist die Logik einer Maschine. Streikt der Kühlschrank, muss irgendein Bauteil defekt sein. Es gilt dann, nur zu identifizieren, welches es ist. Dann kann man das austauschen und das Gerät funktioniert wieder. Nur ändert sich natürlich absolut gar nichts an unserer gesellschaftlichen Realität, wenn wir eine bestimmte Menschengruppe ausgrenzen oder, am konkreten Beispiel gesprochen, die Ausländer für dieses oder jenes verantwortlich machen. Außer, dass diese Menschengruppen dann benachteiligt und ausgegrenzt werden. Wenn wir wirklich über Aufklärung sprechen, wird es leider für alle etwas unangenehm. Wer sich Rechtsextremisten gegenüber in einer moralisch überlegenen Position hält und in dieser Überzeugung öffentliche Gegenrede hält, wird die Zustände eher verfestigen. Man spricht psychoanalytisch von Spaltung, also der Trennung in zwei unvereinbare Lager. Wer rechtsextrem überzeugt ist, wird seine Überzeugung als die überlegene Welterklärung verstehen. Wer andererseits mit dem moralischen Finger auf diese Überzeugungen zeigt, um sie abzutun, macht erstmal dasselbe, sich gegen die anderen abgrenzen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Natürlich geht es nicht darum, rechtsextreme Überzeugungen einfach unwidersprochen stehen zu lassen. Im Gegenteil. Das allein ist aber keine Aufklärung, sondern eben nur Gegenrede. Aufklärung bedeutet, einen Weg zur Veränderung zu eröffnen. Aufklärung muss thematisieren, was hinter menschenfeindlichen Haltungen steht. Das bedeutet, über die tatsächlichen Konflikte zu sprechen, die viel zu oft nicht thematisiert werden. Zum Beispiel die Verteilung gesellschaftlicher Lasten, das reale Gefühl des Kontrollverlusts oder die strukturelle Kälte einer Gesellschaft, die Individuen isoliert. Solange wir nicht über diese Verhältnisse sprechen, in denen wir alle leben und unter denen letztlich die allermeisten leiden oder sie zumindest kennen, solange diese Dinge unausgesprochen bleiben, ist das Ressentiment attraktiv und rechtsextremistische Überzeugungen werden weiter florieren. Denn Aufklärung beginnt, wo man die Bedingungen analysiert, die Menschen für autoritäre Angebote empfänglich machen.
Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.